Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir haben ja ein bisschen so die Idee, auch Musik zu präsentieren, die nicht irgendwie im Mainstream unterwegs ist, die auch mal ein bisschen was anderes bringt und einen vielleicht aufrüttelt oder zum Nachdenken bringt oder wie auch immer, neben der guten Unterhaltung natürlich. Aber noch weiter vom Mainstream weg als das, was jetzt kommt, können wir nicht gehen. Es geht um Punkrock aus der DDR. Rosa Beton, The Leistungsleichen, Wutanfall, Schleimkeim. Das sind die Namen einiger Punkbands, die in der DDR wirkten. Und die klangen dann zum Beispiel so. Das hier ist Gefahrenzone. Mit Stein auf Stein.
Stein auf Stein!
Und immer wieder schuften!
Stein auf Stein!
Und immer wieder ackern!
Stein auf Stein!
Und immer wieder schuften!
Stein auf Stein!
Und immer wieder ackern!
Das soll sein, das muss ja nicht sein!
Stein auf Stein!
Die Schande muss ja nicht sein!
Stein auf Stein!
Das Auto muss ja nicht sein!
Stein auf Stein!
Du selber musst ja nicht sein!
Dieses Stück befindet sich auf einem Sampler namens Too Much Future. Das war mal eine Ausstellung vor einigen Jahren. Dann gab es einen Dokumentarfilm mit dem Titel. Und nun heißt ein Sampler so, der ausschließlich ehemals illegale Bands, die ohne staatliche Spielerlaubnis bewusst underground waren, versammelt auf drei Schallplatten und begleitet von einem dicken Heft. Einer der Kuratoren von Too Much Future ist Henrik Gericke, der einst Sänger in der Ostberliner Band The Leistungsleichen war. Schönen guten Tag.
Hallo.
Punk war ja eine so mächtige Kraft, dass nach 1977 fast überall auf der Welt sich Szenen entwickelten und Bands gegründet wurden, auch in der DDR. Was war aber besonders an der Szene in der DDR?
Naja, ich würde es mal so formulieren, Punk im Westen Deutschlands war ein ja, popkulturelles Phänomen mit einem politischen Hintergrund und in der DDR war es genau umgekehrt. Da war es ein politisches Phänomen mit einem popkulturellen Hintergrund, wenn man das mal verkürzt auf diese Formel bringen kann.
Mhm. No Future war ja der Schlachtruf von Original Punk. Wieso heißt es hier ein Too Much Future, also zu viel Zukunft?
Unsere Angst war nicht, dass wir keine Arbeit haben und dann, ich sag mal, an der Wohlstandsgesellschaft im Kapitalismus nicht teilhaben können. Unsere Angst war eigentlich so die Überversorgung an sozialen Errungenschaften, immer wie es hieß, die auch so als Totschlagargument für einen Verbleib in diesem Staat, im besseren Gesellschaftssystem immer taugten und uns ziemlich zum Hals raushingen. Und wenn man in der DDR aufgewachsen ist, war das Leben eigentlich von der Wiege bis zur Bahre mehr oder weniger mit wirklich geringsten Abweichungen vorgezeichnet. Und wenn man das als, wenn einem das als jungen Menschen bevorsteht, empfindet man das als zweimal lebenslänglich.
Mhm. Wo gab es denn überhaupt eine Szene? Aus Berlin, sage ich mal, für jemand, der in Westberlin lebte, war nah und klar, dass es da was gab. Da hörte man auch hin und wieder mal was. Aber gab es, sagen wir mal, außerhalb von Ostberlin und Leipzig Punk-Szenen in der DDR?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich waren schon in Ostberlin und Leipzig die Szenen zeitversetzt zum Westen, ganz klar. Aber natürlich waren das auch Impulsgeber in die Provinz. Die DDR war ja insgesamt ein Kaff. Die DDR war insgesamt Provinz, kann man sagen. Aber das hat natürlich ausgestrahlt und es gab eine sehr wichtige Szene in Erfurt, die auch sehr verquickt war mit einer Kunstszene. Und es gab später zum Beispiel eine sehr, sehr lebendige Szene in Halle, als in Berlin und Leipzig das alles schon so ein bisschen durchdekliniert war. Da raffte sich Halle sozusagen nochmal auf und da haben sich eine Menge Bands gegründet und da ging es dann so in der zweiten Hälfte der 80er nochmal richtig ab.
Mhm. Im Info zu dieser Box heißt es, hier sind 38 Punkrock-Bands der DDR zu hören. Viele dieser Bands sind bis heute einer größeren Hörerschaft unbekannt oder ihre Namen waren bisher nur als Gerüchte im Umlauf. Also Underground, mehr Underground geht glaube ich nicht. Wie stark spürbar präsent war denn überhaupt die Szene?
Im öffentlichen Raum kaum. Das muss man ganz klar sagen. Das kann man sich nicht vorstellen wie auf der King's Road. Aber es gab Treffpunkte, wie wir später feststellen mussten anhand der Akten, wurden wir da auch ganz klar konzentriert. Wir dachten immer, wir versammeln uns da irgendwie und haben dann eine gute Zeit. Aber es gab Treffpunkte, wo die Stasi auch dafür gesorgt hat, dass wir uns da konzentrieren, zum Beispiel auf dem Kulturpark im Plenterwald, damit wir nicht im Zentrum sind und unter die Augen der Touristen geraten. Aber es gab natürlich auch so eine Zäsur um 84 rum, wo dann die erste frühe Szene schon fast komplett weg war vom Bildschirm, weil die entweder zur NVA gezogen wurden, im Knast waren oder auch in den Westen gegangen waren. Und da gab es dann eine neue, jüngere Szene und die war dann schon sehr viel präsenter.
Sie sagen, es war gar nicht so präsent, aber das Ganze muss ja doch groß genug gewesen sein oder so eklig, ich weiß gar nicht, wie man das richtige Wort nehmen kann, um die Staatsgewalt gewaltig zu provozieren. Also da wurden etliche Musiker wurden drangsaliert, inhaftiert und sie haben so gesagt, zu Gefängnisstrafen, also verurteilt, sind im Knast gelandet. Wie fühlte sich das denn an?
Naja, erstmal muss man sagen, dass das ein unglaublicher Befreiungsschlag war. Wir haben uns neu erfunden in diesem System, was ja ein blanker Stillstand war. Und schon in dem Begriff der Punk-Bewegung ist ja sozusagen der Tumult enthalten. Und das auszuleben, das war völlig neu. Das hat auch keine andere Jugendbewegung vorher gemacht. Wir waren ja nicht die Ersten, die auf die Kappe bekommen haben. Es gab die Beat-Bewegung, die Hippies. Die haben auch schwer was auf die Rübe bekommen, aber die Punk-Bewegung war wirklich am allerschwersten drangsaliert. Wir waren Kinder, wir haben die Brisanz am Anfang überhaupt nicht begriffen. Für uns war das am Anfang Pop und wir sind dann erst durch die Kriminalisierung wirklich politisiert worden und dann wurde es allerdings auch zu einer politischen Bewegung. Und das war mit viel Angst verbunden, aber auch mit viel Lust, das darf man nicht vergessen. Nicht nur Feinstaub, sondern Split im Getriebe dieses Systems zu sein, war einfach ein unglaublicher Lustgewinn. Und wenn man die Angst erstmal überwunden hatte, war das auch eine coole Sache.
Hier kommt ein Stück, das heißt DDR-Terrorstaat. Ich kann mir vorstellen, dass es auch vielen, die es von offizieller Seite gehört haben, nicht gefallen haben kann. DDR-Terrorstaat aus dem Sampler Too Much Future und mitgestaltet hat den Henrik Gericke. Das klingt natürlich nicht gut vom Sound, was wir da gerade gehört haben. Also an offizielle, professionelle Aufnahmen war wahrscheinlich auch überhaupt nicht zu denken für solche Bands, oder?
Nicht in der ersten Hälfte der 80er Jahre, in der zweiten dann schon. Bloß da gab es dann so, wir nennen das immer FDJ-Punk, also so Punkbands, die staatliche Spielerlaubnissen hatten. Das war für uns absolut indiskutabel. Das ist auch ein Drama, weil heute so Bands wie Feeling B, aber vor allem die Skeptiker so als Flaggschiffe des DDR-Punkrock gelten. Die hatten aber teilweise Förderverträge mit der FDJ und haben auch auf FDJ-Festivals gespielt. Die waren absolut systemkonform und hatten mit Punk eigentlich außer mit dem Style, mit dem Stil nichts zu tun. Die waren nicht politisch in dem Sinne, die waren sehr, sehr konformistisch.
Mhm. Gab es denn irgendein Verhältnis zu den, ich sag mal ja, offiziellen Musikern? Sie haben ja auch gerade schon Bands genannt. Also man brauchte, wer es nicht weiß, in der DDR halt diese Einstufung, um irgendwie professionelle Musik machen zu können. Da musste man vorspielen etc. Gab es da irgendwelche Berührungspunkte oder blieb man da fein unter sich jeweils?
Da gibt es bis heute einen Graben. Der wird teilweise zugeschüttet, teilweise ist der weit, weit offen. Aber es gab natürlich Berührungspunkte, weil man kann das nicht total voneinander trennen. Letztendlich war das Bohem. Das war nicht, vielleicht dann nicht mehr Underground, aber doch Bohem. Wenn man als Musiker in der DDR gelebt hat, da war man im Grunde genommen ein Bohemian. Und egal, ob man eine Erlaubnis zu spielen hatte oder nicht.
Ich habe eben aus dem Info zitiert, also dass manche dieser Bands auch nur dem Namen nach überhaupt bekannt waren und das sind natürlich auch hier gerade wahrscheinlich eine Kassettenaufnahme gewesen, was wir da gehört haben. Wie sind Sie denn an das Material gekommen?
Nun ja, also ich kenne natürlich sehr viele Leute aus der Zeit. Ich war ja selber in der frühen Ostberliner Punk-Szene aktiv und mein Freund Panko, mit dem ich damals die Ausstellung gemacht habe, den Film und auch das Buch, das erste Buch, der kannte natürlich auch sehr viele Leute. Der war eine sehr zentrale Gestalt in der Ostberliner Punk-Szene. Und dann haben wir natürlich Kontakte wieder aufgefrischt. Durch die Ausstellung sind sehr viele Kontakte überhaupt wieder zustande gekommen, die abgebrochen waren, auch durch die Wände, durch Leute, die in den Westen aus dem Knast raus sind, die wir nie wieder gesehen haben. Und so haben wir langsam Material angehäuft und angesammelt. Das darf man sich aber auch nicht so vorstellen wie im Westen. Zum Beispiel Filmmaterial ist unglaublich rar, weil Super 8 war kaum verbreitet im Osten, schon gar nicht in Farbe. Das lief alles auf einem sehr, sehr viel bescheideneren Niveau ab. Das hört man eben auch den Aufnahmen an. Aber es ist eben eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Und die kann man dann eben auch mit einem Material erzählen, was jetzt vielleicht nicht High-End ist.
Mhm. Letzte Frage, was ist denn geblieben von der DDR-Punk-Szene? Also außer, dass manche wissen, dass eine Band wie Rammstein mehr oder weniger aus dieser Bewegung auch letztlich entstanden ist und die es ja heute noch gibt, diese Band.
Naja, es gibt zumindest eine Band, um mal Schleimkeim zu nennen, die sind so im Nachhinein die Supergroup des Ostpunk. Das waren sie gar nicht zu DDR-Zeiten. Das hat was mit der Veröffentlichungspolitik in den 90er Jahren zu tun, durch Höni Records. Aber das ist vollkommen egal. Man sieht heute wirklich Kids, die Schleimkeim-T-Shirts anhaben. Und wir merken jetzt auch gerade bei der Veröffentlichung dieser Compilation, dass es, und das ist keine Attitüde, auch keine Koketterie, es gibt sehr, sehr viel Interesse. Vielleicht auch deswegen, weil viele Jugendliche heute gar nicht mehr wissen, woran sie sich reiben sollen und da merken, okay, da gab es mal eine Zeit und eine Szene, der fühlen wir uns verwandt und interessieren uns einfach dafür.
Henrik Gericke war das. Vielen Dank. Er hat zusammengestellt mit jemandem, mit seinem Kollegen zusammen, die Compilation über Punkrock in der DDR, Too Much Future. Drei LPs und ein absolut dickes Buch, muss man eigentlich schon sagen, was in dieser Box drin liegt, mit vielen tollen Fotos, raren Fotos aus dieser Zeit. Dankeschön.
Danke auch.